Vorteil an Ihrer Rolle. Mathematisch ausgedrückt heißt es, ich binde das Integral von der Entscheidungsgrenze, die bei uns 0 ist, bis unendlich natürlich, der Teststatistik für das Erhalten der Entscheidungsvariable z, wenn es 0 übertragen wurde, das Kurvenform des 0, und dann natürlich integriert über alle Möglichkeiten hier, die Entscheidungsvariable annehmen kann, mal die z natürlich. So, das heißt, wir wissen einmal jetzt, was unser Problem ist. Ist Ihnen der Sachverhalt jetzt klar geworden? Ja? Jetzt gestern. Ich bin vielleicht schon ein bisschen unterdrückt von gestern. Aber dieser Sachverhalt hier, den habe ich gestern in der Folie erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine falsche Entscheidung getroffen wird, entspricht praktisch hier, wenn ich diesen blauen Anteil habe, das heißt, es wäre eine richtige Entscheidung, das Rote spielt hier noch hinein, das heißt, ich bestimme diese Fläche hier. Ja? Ich bestimme die Fläche, die hier auftritt. Das ist nichts anderes als das Abbild dieses Integrals, das ich hier angeschrieben habe. Ja, das ist das Integral da. Ich habe es hier noch einmal wiederholt, damit man es auf dieser Seite, also auf dieser Folie hier, noch einmal erkennt. So, wie schaut das aus? Jetzt der PZ von S0, das heißt, ich habe AWGN angenommen, additives weißes gausches Rauschen. Das heißt, ich habe hier die gausche Glockenkurve drinnen, der theoretische Dichte der Gauss-Verteilung drin. Ja, das heißt, da vorne steht mir diese 2Pi, dann die Standardabweichung. Oben steht meine Entscheidungsvariable, hier natürlich abgezogen der Gleichanteil, den ich da drinnen habe, also verschoben hier um diesen Gleichanteil an dieser Stelle. Da unten ist wieder die Standardabweichung der Störung drinnen und das Ganze wird oben quadriert. Ja, das heißt, das ist die bekannte Gauss-Dichte, die ist mir schon sicherlich aus Mathematik bekannt. So, die Wahrscheinlichkeit hier für ein Symbolfeld ist die Wahrscheinlichkeit hier für die Entscheidungsgrenze, das heißt von der Entscheidungsgrenze bis unendlich. Das heißt, z ist gleich 0 in unserem Fall ja bis unendlich, genau über diesen Ausdruck hier. Das ist der vorherige Konstant. So, wir rechnen es hier wirklich, wie man sagen, schulmäßig mit allen Substitutionen einsetzen vor, einmal, wahrscheinlich haben Sie diese Mathematik auch schon gesehen hier, es ist eine der essentiellsten Formeln, die wir hier in dieser Vorlesung haben, daher werde ich relativ viel Zeit dafür verwenden und mich bemühen, das einigermaßen klar darzustellen. Das heißt, ich nehme eine andere Variable, Xi hier, da oben da, was beim Exponenten drinnen steht, beim Quadrat, also Z minus dem Erwartungswert von S0 oder dem Gleichanteil. Manchmal ist es natürlich zum Schreiben viel einfacher mit dem Strich drüber gewesen. Ich verwende sehr gerne immer dieses Erwartungswertsymbol, weil es nicht nur unbedingt Zeit Erwartungswerte gibt, die man auch in winkligen Klammern hier manchmal andeutet, wenn die Unterscheidung notwendig ist, sondern auch wir bei Zufallsprozessen gesehen haben, alle anderen möglichen Parameter. Ja? Das heißt, das ist ein bisschen eine allgemeine Darstellung, aber ein bisschen mehr Arbeit zum Schreiben vielleicht und vielleicht ein bisschen weniger Übersicht. Das heißt, z minus dem Erwartungswert dividiert durch die Standardabweichung. So, dann brauche ich natürlich noch das dz da drinnen, das heißt, xi noch dz ist dann 1 durch sigma n und z kann ich ausdrücken als sigma n mal xi plus dem Erwartungswert von s0. So, die Integrationsgrenzen, z ist dann hier noch einmal dargestellt, wie wir das auf der vorherigen Folie entwickelt haben, sigma n mal xi plus Erwartungsfunktion S0 und das, dieser Wert hier, der muss der Entscheidungsgrenze entsprechen. Das Eta D ist aber gleich deutend, wie wir es vorher gesehen haben, halbmal dem Mittelwert aus den Erwartungswerten der beiden Signale, S1 und S0. So, jetzt brauchen wir nur noch dieses Xi auszurechnen. Gezeichnet ist zum Unterschied, wenn diese Bedingung hier gelten muss, als Xi 0. Ja, und das ist mehr oder minder eine Einsetzübung da drinnen, habe ich das 1 durch sigma n, 1,5, da steht das und da steht das drinnen, wenn ich den Zweier dann hier herausnehme, dann bleibt mir dieses da drinnen über, da habe ich den Zweier drinnen. Das heißt, ich habe hier die Differenz drinnen stehen von den Signalwerten, die ich erwarte. Ja? Das heißt, Erwartungswert Signal 1 minus Erwartungswert von Signal 0. Bei uns ist es sehr einfach, weil wir Nobelbeamusierung verwendet haben und daher eine Konstante im Symbolintervall haben. Das heißt, ich kann das aber ganz allgemein schreiben hier aus der Sicht des Entscheiders. Der Entscheider, der sieht nur diese Verteilungen hier und sieht entweder, wie weit das die auseinandergezogen sind und wie breit die einzelnen Verteilungen sind. Ja, das heißt, das ist das Einzige, was ihn interessiert, aus dem Grund, weil er nichts anderes sieht. Das heißt, er braucht eigentlich nur den Abstand, das Delta V und natürlich irgendetwas, was die Form, die Breite hier der Störung ausmacht. Ja, und da muss natürlich die Standardabweichung drinnen stehen. Ja, das zweimal sieht man ein, der Zweier kommt nur von daher. Das heißt, die charakteristischen Werte, die der Detektor sieht, ganz allgemein, egal wie immer diese zustande kommen, egal wie hier die Erwartungswerte berechnet werden, das einzige Bedingung ist natürlich, es muss abgängig sein, damit ich hier das Sigma hin auch wirklich richtig habe. Das heißt, das Einzige, was interessant ist, ist der Abstand dieser Dichten und wie schlank oder wie breit diese Dichten sind. Ja, das heißt, es ist ein universelles Maß hier, egal wie sie zu diesem kommen, ob sie das On-Off-Key verwenden, ob sie unipolar sind, in unserem Sinne halt unipolare, bipolare Signalisierung oder orthogonale Signalisierung verwenden, es kommt immer auf diesen Ausdruck hier an. Ja? Weil, warum? Das ist das Einzige, was der Detektor wirklich sieht. Er weiß nicht, wie das zustande kommt. Er weiß lediglich, wie er sich zu verhalten hat und seine Entscheidung zu treffen. So, noch einmal weiter halt dann in unserer, sozusagen, das ist nicht ganz, unser Problem haben wir definiert, jetzt rechnen wir es aus. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier für einen Symbolfehler ist dann gegeben mit z ist gleich eta t und so weiter bis unendlich. Wenn ich das jetzt dann umschreibe mit meiner Variable xi0 dann, das heißt, das xi0 ist die Grenze da, die wir da gehabt haben, setze ich hier ein, xi0 bis unendlich, habe ich hier eine sehr einfache Gestalt hier, e hoch minus 1/2 mal xi Quadrat mal dxi. Ja? Und vorne steht dann nur mal 1 durch Wurzel 2pi. Ja, das heißt, Sie sehen da kein Sigma, kein Delta V drinnen, sondern es steht nur eine Substitution drinnen. Und damit haben wir eine sehr einfache Funktion hier, die wir hier darstellen können. Und diese Funktion hier wird als Markium-Q-Funktion bezeichnet. Ja. Der Herr Markium war ein Nachrichtentechniker, der seine großen Verdienste auf dem Gebiet der Radartechnik entwickelt hat, und er hat damals sehr intensive Studien gemacht, wie man Radarsignale detektieren kann, wie man Laufzeiten bestimmen kann und so weiter. Und die Funktion, die ihm da natürlich sehr zu Hilfe gekommen ist, um das Leben etwas einfacher gemacht hat, ist diese Darstellung hier. Ja, wir werden sehr oft auch dann die Fehlerfunktion, die komplementäre Fehlerfunktion oder die Fehlerfunktion selbst bezeichnen. Aber die kompakteste Schreibweise ist hier mit der Q-Funktion, und das Xi0 hier ist nichts anderes wie Delta V durch 2 mal Sigma n. Ja, das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit ist die Q-Funktion, in die ich einfach einsetze. Die ist tabelliert, Sie können es numerisch lösen oder so, ja, sonst ist es ein bisschen unangenehm. Wenn ich Delta V und Sigma n kenne, ja, wenn ich das kenne, setze ich einfach die Funktion und erhalte hier meine Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. So, noch einmal zusammengeschrieben hier in einer Folie, vollständigen Ergebnisse unserer Berechnung. PE ist gleich Q von Xi0, ist Xi0 aufgelöst, und jetzt habe ich die Q-Funktion hier aufgelöst, ist ein halbmal der komplementären Fehlerfunktion Delta V durch 2 mal Wurzel 2 und Sigma n. Oder entsprechend, wenn ich die komplementäre Fehlerfunktion mit der Fehlerfunktion darstelle, dann habe ich 1 minus R von diesem Ausdruck. So, Sie sehen hier unten nur einmal abgetrennt sozusagen, wie die Beziehung hier ist. Die Q-Funktion ist ein halb mal Rc mal x durch Wurzel 2. Ja, das heißt, man muss jetzt ein bisschen aufpassen hier mit 2 Wurzel 2 und so. Generell gilt immer dieser Ausdruck hier, wenn ich hier die Fehlerfunktion einsetze, dann habe ich hier ein halb mal 1 minus R auf Delta V durch 2 mal Wurzel 2 mal Sigma n. Ja, das ist die allgemeinste Form hier, wie ich binäre Fehlerwahrscheinlichkeiten hier, in dem Fall sind das auch zugleich unsere Symbole, Symbolfehlerwahrscheinlichkeit berechnen. Das heißt, was ich brauche, ist lediglich Delta V, das heißt der Hub zwischen den Erwartungswerten dieser beiden Funktionen hier und ein Maß natürlich von der Störung, und das ist die Standardabweichung hier, nämlich das Sigma n. Diese Formel ist die allgemein gültigste Formel für die Bestimmung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit und der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Auch wenn wir dann später zum Matched Filter kommen werden, das ich schon ein paar Mal hier erwähnt habe, das ist eine Weiterentwicklung hier von Center Point Detection. Im Wesentlichen kann ich auch genauso diese Formel hier verwenden. Ich muss mir dann mein Delta V allerdings mit der Energie, die in den Signalwellen steht, ausdrücken. Das heißt, aber diese Formel gilt immer. Warum? Der Detektor sieht einfach nichts anderes als den Abstand zwischen den Dichten, die eine Störung ist, und aufgrund der muss er seine Maximum Likelihood Entscheidung treffen. Ja, das heißt, es ist hier die allgemeingültigste Form hier der Bitfehlerwahrscheinlichkeit. So, wie schaut diese Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, da wir nur zwei Symbole haben, hier aus, wie ist der prinzipielle Verlauf? Hier ist das Delta V durch Sigma N aufgetragen hier, und zwar in einem dB-Maßstab da drinnen, und hier habe ich die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit hier in einer logarithmischen Teilung aufgetragen. Das heißt, man sieht hier, da ist oben ist ein Halb, das heißt, wenn die Störung sehr groß ist, dann ist die Entscheidung sehr willkürlich. Und wenn Sie immer das Signalverhältnis, das heißt das Delta V, das Sigma N ist eine Konstante, das Delta V immer größer wird, dann ziehen Sie diese beiden Verteilungen immer weiter auseinander. Ja, und damit wird natürlich, solange die überlappen, gibt es natürlich Fehler. Ja? Und wenn die mehr oder minder dann relativ schön schon separiert sind, dann geht es relativ schnell, ja, dass die separiert sind, und daher fällt sie auch relativ schnell hier ab. Ja, man bezeichnet diesen Verlauf auch als Wasserfallkurve hier. Ja, also wir haben hier diese Abnahme.
Ich habe eine Frage, das ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass er viel auftritt, und es ist egal, ob wir jetzt 0 oder 1, es ist genau gleich.
Ja.
Hat man da nicht ein Problem, wenn man jetzt was übertragt und man übertragt mehr 1 als 0, dann stimmt das ja nicht mehr. Oder geht es dann in die Kodierungsrichtung, dass man sagt, man übertragt mittelwertfrei, dass genauso viel 1 wie 0 da sind?
Mittelwertfreie Ausdruck hat mir nicht gefallen, aber ich nehme an, Sie meinen das Richtige. Das heißt, wenn die Quelle nicht fair ist, dann macht man sie fair mit Hilfe der Quellkodierung. Ja, dann schaut man, dass die Symbole, und wir haben nur zwei Symbole momentan, üblicherweise haben wir aber viel, viel mehr. Und egal wie viele es sind, die Gleichverteilung ist das Entscheidende. Ja, das heißt, die Berechnung gilt nur für eine faire Quelle, das heißt, sind alle Symbole gleich wahrscheinlich und damit auch gleich häufig auftreten. Ja, haben Sie recht? Das waren die Voraussetzungen für diese Entwicklung hier. Ja. Und wir haben den einfachsten Fall gewählt, um hier die Berechnung darzustellen. Ja. So, wenn man das hier nicht in dB aufträgt, sondern hier wirklich den Wert Delta V, das sieht man ein, ja, dann schaut es jetzt so aus entsprechend. Ist ja kein Problem mehr, andere Kurven zu zeichnen, einen anderen Maßstab. Aber wesentlich hat sich hier nicht viel geändert. So. Bis jetzt haben wir bipolare Signalisierung vorausgesetzt. Das heißt, wir berechnen jetzt die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit für ein paar speziell ausgewählte Signalisierungsformate hier in Bezug natürlich auf Basisband übertragen. Das heißt unipolar, bipolar und im Wesentlichen auch orthogonal. So, wir haben es im Wesentlichen schon hier dargestellt, wie die Berechnung ist. Ja? Das heißt, das, was wir jetzt da nachholen oder herausarbeiten, vielleicht ein bisschen aufwendig oder überaufwendig ist vielleicht hier, wie kommt man zu dem Delta V? Ja, das sieht man eines ja gegeben. Ja. Wie bestimmt sich jetzt das Delta V für verschiedenste Darstellungen meiner 1-0-Information? Ja, und dazu interessieren uns einmal die allgemeinsten Möglichkeiten, nämlich unipolar und bipolar. Wir nehmen an, No Return to Zero, Rechteck, Impulse und Center Point Detection. Das heißt, die Rauschleistung ist nichts anderes, als wie das Quadrat der Standardabweichung. Ja, wir haben ja vorausgesetzt, mittelwertfreie Störung, und daher ist die Varianz hier die quadrierte Standardabweichung. So, was ich brauche, ist hier die mittlere Signalleistung. Und jetzt komme ich noch einmal auf die Frage zurück, die der Kollege gestellt hat, gilt nur, wenn alle Symbole gleich wahrscheinlich sind. Ja, das heißt, die mittlere Signalleistung berücksichtigt natürlich dann, oder würde auch richtig berücksichtigen, wie oft ein Symbol vorkommt. Weil im allgemeinsten Fall könnten die Impulse, wie ich sie darstelle, unterschiedlich sein. Kann von mir aus schon ein 0-0-Impuls sein, aber ich könnte zum Beispiel aus irgendwelchen schlechten Gründen heraus sagen, naja, meine 1 wird mit dem Wert 1 dargestellt, meine minus 1 mit minus 2 Volt zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich hätte eine Verzerrung da drinnen, das ist hier in der Darstellung, das ist ganz allgemein ausgerechnet, ist natürlich eine vollkommen widersinnige Darstellung. Ja, das heißt, ich würde die niemals unterschiedlich machen, wenn ich voraussetze, dass ich einen binärsymmetrischen Kanal habe. Ja, ich kann mir sowas vielleicht überlegen, wenn dieses nicht mehr der Fall ist. Aber wir haben nur einen binärsymmetrischen Kanal, daher ist es naheliegend und auch sehr verständlich, dass ich keines der beiden Symbole anders gestalte, damit sie eine Gewichtung verursacht in der Berechnung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Ja? Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass wir eine gleiche Gestalt der Impulse haben. Ja? Professor Lafka, der hier an dem Hörsaal also sitzt, hat immer, also ein Mathematikprofessor gewesen und vor 2 Wochen oder so begraben worden, vor 92 Jahren, und der war ein Verfechter des Gleichheitsprinzips. Ja? Eines seiner größten wissenschaftlichen Arbeiten, das eine war der Satz Minkowski-Lafka und das andere war die Gleichverteilungstheorie. Und es fällt mir immer ein, wenn ich solche Argumente hier heranziehe, es ist im Wesentlichen niemand bevorteilt und niemand benachteilt. Ja, das ist ein Naturgesetz. Ja. Die Natur macht nichts unbegründet oder so. Ja. Es bevorzugt niemand, benachteiligt niemand, und wann gibt es irgendeinen Grund dafür. Das heißt, wenn man im Wesentlichen nichts weiß, muss man alles als gleich wahrscheinlich annehmen. Ja. Niemand ist ausgezeichnet, niemand ist besser als ein anderer, alle schauen gleich aus. Und genauso ist es bei unseren Impulsen. Ja. Wenn wir keinen Grund haben, irgendwen zu bevorzugen, dann gestalten wir natürlich alle gleich. Ja, das Einzige, was wir nicht gleich gestalten, ist die Polarität, weil wir brauchen nur die Information darzustellen. Aber die Impulsform, die wir verwenden, ist offensichtlich sehr naheliegend, hier prinzipiell eine mittlere Gewichtung durchzuführen. Und wenn ich eine mittlere Signalleistung habe, aber alle Signalleistungen für die einzelnen Impulse, die einzelnen Symbole, die diese Impulse darstellen, gleich ist, dann tue ich mir natürlich hier sehr leicht, hier den Mittelwert zu berechnen. Ja, wenn die beiden gleich sind, deshalb hier, dann ist mehr oder minder der Mittelwert immer das, was ein Symbol darstellt. Ja. So, das ist aber ganz allgemein, es könnte ja auch anders sein. Ja. So, das Signalstörverhältnis, und zwar ist bei uns immer sehr stillschweigend ein Leistungsverhältnis. Ja. Das heißt, wir haben hier den Erwartungswert der Signalleistung hier durch die Varianz oder der Störung, das heißt, es ist die Störleistung, die da drinnen steckt. Ja, das ist das Sigma n Quadrat, und hier haben wir den Erwartungswert den Mittelwert hier entsprechend dann für alle Symbole, die wir hier in einer bestimmten Kurvenform belegen. Das heißt, wenn ich das umforme hier und mir anschaue, mein Delta V muss eine Funktion sein vom SNR. Ja, da das Delta V aber da ein amplitudenmäßiger Unterschied ist, das SNR aber drinnen eine Leistungsdefinition hat, also einen Wohlquadrat hat, wo auch hier irgendetwas muss irgendwie wurzelmäßig verknüpft sein, damit die Einheiten passen. Aber prinzipiell ist einmal wichtig hier zu sehen, dass mein Delta V hier eine Funktion der Wurzel aus dem SNR entspricht. Das kann man natürlich alles auch relativ genau darstellen und auch entsprechend ausrechnen. So, Basisbandsignalverarbeitung, wir haben hier unipolar und bipolar. Was bedeutet diese Grafik hier? Das heißt, diese linke Spalte hier, so betrachtet ist die Ausgangssituation. Ja, das wären unsere logischen Symbole von mir aus hier, B0 und B1, die hier mit 2 Werten, nämlich 0 und 1 charakterisiert sind, ja, die mit keiner Kurvenform verbunden sind. Ja. Entsprechend ist natürlich die gleiche Ausgangssituation hier, da die Quelle die gleiche Binärstrom liefert, nämlich einen 1-0-Strom liefert, habe ich die gleiche Ausgangssituation. Wie setze ich die aber jetzt um für die Übertragung? Ja, das heißt, ich kann mehr oder minder hier diese Punkte hier einmal gleich lassen, das ist nur der Einheitskreis, ja, wenn S1 hier dem Spannungswert 1 Volt zugeordnet wird. Ja? Dann könnte ich diese Punkte hier hernehmen und sage, ich mache Logical und Zero, das sind die Amplitudenwerte, die hier verknüpft sind. Das heißt, der Amplitudenwert mit dem ersten Impuls ist 0, das heißt, der knüppelt alles nieder, es wird nichts übertragen, oder der Nullwert, wenn man genau ist, also nichts ist gar nicht der richtige Ausdruck, und hier habe ich 1 Volt und bleibt innerhalb der Symboldauer immer zum Beispiel auf 1 Volt. Das heißt, mein Signal S1 hier, ich habe es wieder mit S1 von T bezeichnet, das ist die Kurzschreibweise, Kleinbuchstaben hier zeitabhängig, ist mein rechtiger Impuls, der Dauer T0. Mein einheitsrechtiger Impuls, der Dauer T0. Für S0 habe ich 0 hier. Ja, so, da ist nichts drinnen. So, für bipolar habe ich hier sozusagen diese beiden Punkte gemappt auf diese beiden Punkte. Das heißt, da habe ich das Signal S1 und da habe ich das Signal S0. Das heißt, ich habe hier wenn S1 entspricht hier wieder dem gleichen Impuls, wie ich ihn hier habe, das 1-Symbol, aber mein S0 entspricht genau dem Amplitudeninvertierten dieses Impulses. Und wir sehen hier wieder das Gleichheitsprinzip, haben gleiche Gestalt, lediglich nicht die andere Polarität. Ja? So, das heißt, ich habe hier Bits, Symbole und Basisbandsignal. Ja? Es ist nichts anderes als eine schöne grafische Darstellung, sozusagen als Kurzschreibweise, als Visualisierung, welche Impulse involviert sind. Ja? Ich habe hier noch zusätzlich die Entscheidungsschwelle eingezeichnet. Ja? Das heißt, die Entscheidungsgebiete, die Entscheidungsschwelle trennt die Entscheidungsgebiete. Das heißt, wenn irgendein Wert hier da drunter liegt, entscheide ich mich für dieses Signal. Wenn er da drüber liegt, entscheide ich mich für das S1-Signal. Und wenn ich sage S1-Signal, dann meine ich, hier die Information Bit 1 wurde übertragen. So, die Entscheidungsschwelle hier, sehen Sie, liegt da genau zentrisch in der Mitte. Warum zeichne ich die hier ein? Man sieht hier sehr schön, dadurch, dass diese Symbole jetzt da, jetzt kommen wir wieder auf die Annahme zurück, gleich wahrscheinlich sind, gleich Energie haben, gleich oft vorkommen, binärsymmetrisch übertragen werden und so weiter. All diese schönen Bedingungen bin ich hier genau in der Mitte des Abstandes von diesen beiden. Und hier ebenfalls in der Mitte, hier dieses Abstandes. Ja, sonst müsste ich hier eine Korrektur vornehmen, wenn die Quelle zum Beispiel ein Symbol davon bevorzugen würde und öfters übertragen würde. So. Generell, welche Sendeleistung, in dem Sinne mittlere Signalleistung, muss aufgebracht werden? Das ist eine kleine Zwischenfrage für unipolare und bipolare Signalisierung. Ja, das heißt bei gleichbleibender Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Was bedeutet gleichbleibende Symbolfehlerwahrscheinlichkeit? Und jetzt denken wir an die Grafik der letzten Folie. Bedeutet, mein Unterschied hier, Delta V, muss konstant bleiben. Ja, das heißt, der Unterschied zwischen den beiden hier muss konstant bleiben. Dann erkennt man, dass für unipolare Signalisierung die doppelte Sendeleistung aufgebracht werden muss. Ja, um das gleiche mittlere Signalleistung hier zu erzeugen. Das liegt natürlich daran, dass ich hier einmal nichts übertrage und einmal das invertierte übertrage und hier sozusagen den Mittelwert auch auf der Zeitachse durchführen muss. So, wie schaut es hier aus bei unipolar und bipolar hier, wenn ich hier diesen Sachverhalten hier anschaue und hier das V, also bestimmte Spannungswerte hier dazu rechne, das heißt hier grafisch visualisiert, das ist die Ausgangssituation wieder, das heißt ich muss hier diesen Abstand gleich lassen. Ja. Sie sehen hier, habe ich den gleichen Abstand hier, die Entscheidungsvariable, die Entscheidungsgrenze ist natürlich auch die gleiche, soll ja das gleiche herauskommen, nur muss ich einmal halt hier diesen Impuls mit V darstellen und einmal entsprechend halt hier mit V halbe darstellen. Für diese Signale, die ich hier verwende, entweder unipolar oder bipolar hier, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. So einfach ist es vielleicht hier, wenn ich es mit Zeitverläufen darstelle. Zeitverläufen sind wir vielleicht ein bisschen häufiger konfrontiert und besser gewohnt zu denken. Das heißt, ich habe hier unipolare Signalisierung. Ich zeichne mir immer zwei oder prinzipiell alle Symbole im Zeitbereich auf, um die mittlere Signalenergie oder das Delta V hier bestimmen zu können. Das heißt, ich habe hier mein S1, hat diese Kurvenform, also 0, die hat nur 0, ein einmaliges Rechteck der Höhe V. Ja? Und dann habe ich hier mein S0, ist zum Beispiel das Nullsignal. Hier für unipolare Signalisierung. So, ganz formal eingesetzt hier für die Leistung, die ich hier für das Nullsymbol habe, wenn nichts da ist, dann wird es auch keine Leistung geben, das heißt, die hier ist einmal 0. Die da, muss ich die Amplitudenwerte hier quadrieren. Dieses V habe ich hier V Quadrat. Das heißt, der Unterschied, den ich hier habe, ist Delta V hier und ebenfalls quadriert. Das heißt, ich bezeichne jetzt hier meinen Amplitudenwert hier in Abhängigkeit von dem Delta V. Das Delta V ist der Unterschied zwischen dem 1 und dem 0-Symbol. Ja, das ist das, was ich dann brauche, um in die Bitfehlerwahrscheinlichkeit einzusetzen. So, hier ganz einfach die SNR-Definition von vorher hier eingesetzt. Der Erwartungswert, den ich hier, der mittlere Signalleistung, die da drinnen steckt, ist natürlich die lineare oder gewichtete Summe, die hier drinnen steckt. Und hier wieder die gleiche Bedingung, gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit und so weiter, habe ich hier natürlich Delta V Quadrat halbe. Ja, das heißt, die Leistung, die dahin hin oder da drinnen steckt, verteilt sich natürlich auf beide. Das heißt, es ist so, wie wenn dieses Eis bestehen würde und dann schmelzt sich dieses Eis dann, habe ich hier die mittlere Leistung über alle Symbole verteilt. Ja? Daher habe ich hier Delta V Quadrat halbe. Ja, setze ich hier dann ein, Delta V Quadrat halbe, und dann alles eigentlich nur mein Umformen. Ich brauche den Ausdruck Delta V durch Sigma N, hier ausgedrückt mit dem SNR, ist dann Wurzel 2 mal SNR, hier in diese allgemeine Formel für die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit eingesetzt, ausgedrückt und dann entsprechend mit dem SNR, das da drinnen steckt, und das SNR ist an die Kurvenform gebunden. Ja? So, die ähnliche Berechnung, nicht die gleiche, aber die ähnliche Berechnung hier für bipolare Signale. Das heißt, ich habe hier zwei Erwartungswerte, V und Minus V, und der Unterschied hier ist Delta V. Ja? Gleiche Kurvenformen, das heißt gleiche Leistung, die da in den beiden drinnen steckt, daher gleiche Leistungen da. Hier ebenfalls, der Mittelwert kann natürlich auch nur den gleichen Zahlenwert ergeben. Hier wieder eingesetzt in diese Formel, das heißt, da kommt dann der Vierer hier zustande, ausgedrückt wird das Delta V durch Sigma N, eingesetzt hier, über unsere entsprechende Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, ausgedrückt mit dem SNR. So, und einmal geht es noch. Für orthogonale Kurvenformen kann ich hier das Gleiche hier ansetzen. Hier habe ich wieder gleiche Leistungen. Ich muss aber lediglich jetzt aufpassen, dass hier der Abstand Delta V jetzt nicht mehr als echter Abstand hier zwischen diesen beiden Symbolen hier gesehen werden kann, sondern liegt auf der I- und auf der Q-Achse. Muss ein Faktor Wurzel 2 zu berücksichtigen. Man kann den hier ein bisschen reinschummeln über die Leistungen hier. Damit kriege ich dann den richtigen Faktor Wurzel 2. Alles wieder richtig eingesetzt, erhalte ich dann hier entsprechenden SNR-Ausdruck oder die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit hier mit dem SNR drin. Ja, das heißt, ich verliere einen Faktor hier, nämlich längste Wurzel 2, da ich hier orthogonale Komponenten habe. Ja, das heißt, die Energie, die da drinnen steckt, und die Energie, die da drinnen steckt, liegen in 90 Grad Opposition, und daher habe ich nicht bipolare, das heißt die 180 Grad Drehung, sondern ich muss hier auf Pythagoras eben dann den Wurzel 2 Faktor hier berücksichtigen. Definition der Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier, jene Wahrscheinlichkeit, mit der ein Bit falsch empfangen wurde. Für binäre Übertragung ist natürlich jedes Symbol ein Bit, daher kann ich wechselweise Bitfehlerwahrscheinlichkeit und Symbolfehlerwahrscheinlichkeit verwenden. Wenn ich aber ein Symbol aus mehreren Bits aufbaue, dann muss ich natürlich die exakte Unterscheidung hier verwenden. Welche Größen sind hier involviert, sogenannte Übertragungsraten, wie die Information eben übertragen wird. Das heißt, die Bitrate ist 1 durch T0, T0 ist die Bitdauer, oder entsprechend dann habe ich die Symbolrate, ist 1 durch N mal T0. Ja? Ich werde dieses noch ändern hier, da auf TB und hier auf T0. Ja, im Wesentlichen habe ich es hier richtig definiert, aber es ist vielleicht ein bisschen logischer, hier das mit Bitrate und das T0 eben mit Symbolrate zu assoziieren. TS ist hier ein bisschen ein schlechter Ausdruck, das haben wir meistens verwendet für das Sampling-Dauer. Ja, das heißt, wir haben eine Bitrate, eine Symbolrate, und wir können natürlich dann die Bitfehlerrate auch hier angeben. Das ist nichts anderes als die Bitfehlerwahrscheinlichkeit multipliziert mit der Rate, mit der hier Bits generiert werden von der Quelle. Also Bitrate mal Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist die Bitfehlerrate. Genauso gibt es natürlich die Symbolfehlerrate. So, diese Raten sind die, die üblicherweise leicht zu messen sind und gemessen werden. Diese Bitrate und Symbolrate, die sind bekannt, weil ich das System ja kenne und entworfen habe. Daher werden üblicherweise hier diese Bitfehlerwahrscheinlichkeit und Symbolfehlerwahrscheinlichkeit hier gerechnet. Aber es kann genauso auch der umgekehrte Weg sein. Das ist nur mehr oder minder ja, normale Vorgangsweise. So, bis hierher einigermaßen der Sachverhalt klar, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen zu detailreich dargestellt habe, aber die globale Idee ist durchgekommen. Ja, ganz schlüssig sind sie manche. Ne? Gut, werden wir versuchen, das ein bisschen zu festigen. Ja? Simulation. Und zwar, ich habe hier eine Simulation, kohärente binäre Übertragung. Vorbereitet. Ich könnte Ihnen die auch online zeigen, hier mit MATLAB. Ich habe sie hier zusammengestellt mit den Ergebnissen. Ja. ich weiß nicht, wie es mit der Auflösung hier ausschauen würde und so weiter, aber Sie sehen, wenn Sie die Simulation hier sozusagen live erleben, nicht mehr als wie die Ergebnisse hier, die ich hier grafisch aufbereitet habe. Daher habe ich es hier zusammengestellt. So, ich habe hier ein konstruiertes Beispiel gewählt, also zum Beispiel zwei Computer sind über eine Datenleitung verbunden und die Symbole werden binär übertragen, die Detektion der Symbole erfolgt kohärent. Ja. Natürlich wird es ein bisschen ein besseres Format geben und es werden nicht so einfache Symbole übertragen werden, aber tun wir einmal so, wie wenn das wäre. Gesucht ist hier, schreiben Sie ein MATLAB-Skript zur Simulation der Bit-Error-Probability und vergleichen Sie die Simulationsergebnisse mit der Theorie. Ja, das heißt, ich komme hier ein bisschen in die Simulationstechnik hinein, aber nur ganz, ganz wenig. Man kann auch, wenn man eine Simulation ausführt, sehr viel lernen dabei. Ja, wie sich das wirklich verhält, wie sich tatsächlich verhält und so weiter. Simulationen sind generell ein sehr mächtiges Werkzeug hier, um zu Ergebnissen zu kommen, und zwar auch um zu sehr realistischen Ergebnissen zu kommen. Es gibt immer so den Konflikt, ist übertrieben, zwischen Theorie und Simulation. Beide Gebiete haben ihre Stärken. Die Theorie hat die Stärke natürlich, dass sie irgendwelche Parameter verändern können und dann haben wir in der Gleichung irgendwelche Auswirkungen studieren können. Die Simulation hat üblicherweise den Vorteil, dass sie sehr realitätsnahe die Verhältnisse abbilden können. Ja, bei einer Simulation gibt es das Integral im Wesentlichen von minus unendlich bis plus unendlich nicht. Ja, oder die Korrelation definiert von minus unendlich bis plus unendlich. Sondern die Korrelation über eine Symboldauer, von 0 bis T0 zum Beispiel. Ja, das ist auch die Realität, mit der wir hier zu tun haben. So. Wovon gehen wir aus? Die Topologie. Das heißt, es handelt sich einmal um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und dazwischen haben wir einen Kanal. Also unsere übliche Situation als Struktur hier haben wir eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das Übertragungsmedium sei ein verzerrungsfreies Kabel. Die Kanalstörung, die da drauf ist, ist additives, weißes, gausches Rauschen. Frequenzbereich, das heißt, wir übertragen hier ein Basisband mit rechteckiger Pulsform, genau zu sein, 0 statt 0. So, die Lösungsstrategie, wir skizzieren jetzt einmal unser Übertragungssystem, bestimmen sämtliche Größen, die wir haben wollen und sehen wollen, und dann überlegen wir uns, wie wir das mit dem MATLAB-Code umsetzen, aber nur ganz, ganz grob einmal. So, wie schaut so eine Simulation aus? Ich habe hier meinen Sender, habe hier meinen Kanal mit der Störung, habe hier einen Detektor, als der setzt man diese Bits, die hier kommen, wieder in entschiedene Bits um. Und dann brauche ich natürlich etwas hier, um vergleichen zu können, welches Bit wurde geschickt und welches wurde detektiert und dann wieder, damit ich die Fehler zählen kann. Ja, wenn das Falsches detektiert wurde, dann erhöht das im Wesentlichen einen Fehlercounter. So, wir haben hier einen Bitstrom, hier bezeichnet B1, B2, B3, bis BN und bei mir aus. 10.000, 100.000, Millionen, 10 Millionen oder so Bits, die hier übertragen werden. Das heißt, was da vorliegt, sind Bits. Hier addieren wir gausches Rauschen. Und für einen ganz allgemeinen Fall hier ein komplexes gausches Rauschen. Das heißt, ich betrachte gleichzeitig die I- und die U-Komponente. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die ich habe, mich in der Ebene zu bewegen. Hier mit einem rechtwinkligen Koordinatensystem oder einer komplexen Ebene hier mit I- und Q-Komponente. Ja, das heißt, ich brauche zwar in dem Fall nicht, aber ich nehme es trotzdem her, damit Sie sehen, wie der Sachverhalt hier liegt. Ich brauche es dann aber sehr wohl. Ich werde eine ähnliche Simulation hier zeigen bei Trägermodulation. Ja, wenn wir dann in die Bandpasslage gehen, hier Phase Reversal Keying, QPSK, Offset QPSK und so betrachten, haben wir eine Trägerform, einen oszillierenden Träger. Und bei einer Wiedergewinnung kann ich den natürlich in I- und Q-Komponente aufteilen und habe natürlich in beiden Komponenten Störungen drinnen, und zwar denselben Rauschprozess drinnen. Ja? Den habe ich hier schon drinnen gelassen, hier ein ganz allgemeiner Darsteller. Das heißt, ich habe im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten hier, nämlich mich in dieser Ebene zu bewegen, indem ich Realteil und Imaginärteil habe. So, das ist einmal das Layout hier für unsere Simulation. So, wie schaut es mit den Signalpunkten aus? Ja? Wo bin ich hier? Ich verwende bipolare Signalisierung. Ich habe hier die I-Komponente und habe hier die Q-Komponente. AN ist im Wesentlichen die Amplitude, die da drinnen steckt. Ne? Das heißt, ich befinde mich aber ausschließlich bei der Detektion auf dieser Ebene. Das heißt, ich habe nur zwei Punkte, die hier, in dieser Richtung natürlich liegen, auf der I-Achse liegen. Ich habe keine Komponente in Q-Richtung. Ja? Wenn ich orthogonale Signalisierung verwende, dann würde dieser Punkt zum Beispiel hier hinaufwandern. Ja? Jetzt haben wir aber bipolare Signalisierung. Wir werden dann alle Möglichkeiten durchspielen, die wir auch gerechnet haben, also unipolar und orthogonal genauso. So, wie kann die Störung jetzt da agieren? Wo kann die Störung jetzt da Schaden anrichten? Die Störung wirkt additiv, das heißt auf die Amplitude. Das heißt, die Störung verursacht nur dann einen Schaden, wenn es natürlich in der Komponente liegt, in der die Amplituden, wenn es nur Signals liegen. Und die liegen nur auf dieser Achse hier. Ja? Jede Störung hier auf dieser Achse lässt die Detektion vollkommen liegen. Ja? Das heißt, sie sieht sie nicht. Ja? Die sind orthogonal zueinander, haben einen rechten Winkel da drinnen, Projektion 0 und damit tut sie nichts. So, ich habe eine Symbolfamilie hier mit zwei Signalen S0 und S1. Ja, das sind symbolisiert hier durch zwei komplexe Zeiger hier. In dem Fall liegen alle aber auf gleicher Achse. Das wäre zum Beispiel das S1 hier. Ja. So, empfangen wird aber dieser Wert zum Beispiel hier. Das heißt, dieser kleine rote da, oder? Das heißt, ich komme zu diesem Punkt, wenn ich hier mein Symbol S1 generiere, da habe ich ein 1-Bit, und dann entsprechend einen Zufallszahlengenerator, und zwar einen gaussischen Zufallszahlengenerator, zwei Zahlenwerte entnehme, wobei ein Zahlenwert in diese Richtung zum Beispiel ist und ein Zahlenwert genau in diese Richtung ist. Das heißt, in Summe erhalte ich dann diesen Punkt hier. Das heißt, der Punkt hier, der wurde gesendet. Der Punkt hier, der wurde empfangen. Ja, das heißt, ich kann hier meinen Empfangsvektor R hier für das nte Datenbit hier zum Beispiel hernehmen und sagen, okay, das ist das, was ich empfangen habe. So, was wird aber ausgewertet vom Detektor? Der Detektor weiß, ich kann mich nur auf dieser Achse hier befinden. Ja? Das heißt, ich kann nur den Punkt oder den Punkt hier heranziehen, das ist Entscheidung. Das heißt, das, was für ihn relevant ist, ist diese Achse hier, ich habe sie hier mit Psi I bezeichnet. Ja? Und das ist nichts anderes als die Projektion von diesem Punkt hier auf diese Achse. Das heißt, das, was übrig bleibt von diesem komplexen Störvektor, ist dieser Anteil hier. Das heißt, der Anteil bleibt übrig, was von diesem komplexen Empfangsvektor übrig bleibt, ist diese gelbe Komponente hier. Das heißt, wir haben hier das empfangene, den empfangenen Punkt hier sozusagen hierher projiziert. Und dann wird die Entscheidung getroffen. So, das heißt, das ist der Punkt, der hier in die Entscheidung eingeht. Das hier ist die Entscheidungsschwelle. Ja? Und dann wird die Entscheidung entsprechend getroffen. Das ist ja eher klar, wie die Punkte, Vektoren und so zustande kommen. Gut, dann noch ein bisschen zur Simulation. So, ich erzeuge mir hier natürlich meine Bits. Die Bits, so wie wir vorher gesagt haben, müssen bestimmte, die Statistik der Quelle muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Das heißt, wir wollen eine faire Quelle haben. Eine faire Quelle ist dadurch charakterisiert, dass sie das 0-Bit und das 1-Bit gleich häufig erzeugen. Das heißt, ich bilde mir einen Zufallszahlengenerator, muss hier natürlich einen Zufallszahlengenerator haben, der gleich verteilte Zufallszahlen liefert. Ja? Generisch finden Sie das in allen wichtigen Simulationsprogrammen und auch sonst in anderen Programmen drin. So, nur üblicherweise erzeugen die gleich verteilten Zufallszahlen im Intervall zwischen 0 und 1. Und zwar beliebig dicht mit der Auflösung der Zahlen Darstellungsmöglichkeit, die der Computer hat. Ja? Aber für uns können wir mal sagen, beliebig dicht, ja? Das ist sehr groß. So, ich brauche aber jetzt Werte, die 1 und 0 darstellen. Der liefert aber Werte sozusagen kontinuierlich von 0 bis 1. Das heißt, ich gebe ihm jetzt bei der Simulation eine Schranke bei 0,5 vor und teste dann, ob der zufällig gewählte Wert drüber oder drunter liegt. Wenn er drüber liegt, dann sage ich, es wird eine 1 gesendet. Wenn er drunter liegt, sage ich, es wird eine 0 gesendet. Ja? Das heißt, der macht einmal gleichverteilte Zufallszahlen für 1 und für 0. Das heißt, das ist die Quelle. Der ist verantwortlich, dass er die Statistik der Quelle richtig abbildet. So, die ABGN-Störung ist nichts anderes. Ich nehme einen Zufallszahlengenerator her, der eine gausche Zufallsvariable liefert und einer gausschen Zufallsvariable entspricht und daher eine Zeitreihe zusammensetzt hier, die in Summe, wenn ich die Amplitudendichte bezeichne, einer Gauss-Verteilung entspricht. Ja? Ich erinnere mich noch einmal an das Kapitel Zufallsprozesse, wo ich Ihnen gesagt habe, wie das mit Simulieren ist. Das heißt, es ist halt ein gausscher Zufallsprozess im weitesten Sinne, im zweiten Sinne, indem ich die Variablen beliebig zeitlich zusammensetzen darf. Ja, weil sonst könnte ich hier niemals eine Simulation machen, wo ein Generator Zahlenwerte heraussprudelt, die ich dann als Zeitreihe zusammensetze. Ja, so wie sie kommen, ist auch die Zeit. Kommt er früher, ist der Zeitpunkt früher, kommt er später, ist der Zeitpunkt später. Ja, das passiert alles auf diesem Kapitel hier über Zufallsprozesse. So, das heißt, der macht eine gausche Zufallszahlenvariable. Da ich aber in I und in Q-Komponente den gleichen Störprozess habe, das heißt den gleichen gausschen Prozess habe, brauche ich zwei Werte. Ja, ich brauche einen für die I-Komponente und einen unabhängigen natürlich für die Q-Komponente. Ja, das heißt, ich brauche zwei Werte und kann mir so einen komplexen gausschen Störvektor zeigen. Ja, das war der halt da der abgewichtet ist. So, das heißt, das empfangene Signal ist dann vektorell gesehen hier, das Rn ist dann das Bn, das ist eine reelle Größe, 1 oder minus 1 in unserem Fall, und dann habe ich hier die komplexe Größe, wo dann die Abweichung in die andere Richtung, nämlich in die Q-Richtung stattfindet. Ja? Im Wesentlichen brauche ich wieder die Projektion. So, der Phaseneinfluss des Kanals, das heißt noch andere Störeffekte außer das additive Weißen-Gaußsche Rauschen werden vernachlässigt. Ja, es gibt keine Phasenverzerrungen oder sonstige Dinge. Keine Dämpfungen oder so. So, das Ganze zusammengesetzt hier. So, der Detektor berechnet eine etwas hochtrabend formuliert eine Metrik. Ja, eine Metrik ist in unserem Fall nichts anderes als eine Entfernung, eine Distanz. Ja, wir wollen ein Likelihood Ratio haben, das heißt, wir brauchen ein Maß dafür, wie nahe ein Punkt bei einem legitimen Symbolpunkt im ungestörten Fall liegt. Und der eine kürzeste Distanz aufweist, zu dem sagt man, der ist am höchstwahrscheinlichen, also Maximum Likely, und daher entscheide ich mich auch für diesen. Ja, das heißt, ich habe hier einen Wert, den ich hier zeichne, wieder den ich vorher schon gezeichnet habe, hier an dieser Stelle, bekomme diese Projektion. Das heißt, ich erhalte diesen Wert. Da habe ich die Entscheidungsschwelle hier. Ja, können Sie jetzt sagen, okay, der liegt drüber, damit entscheide ich mich für eine 1. Wenn ich ganz allgemein hier eine Darstellung machen möchte, dann schaue ich natürlich, was ist das für ein Abstand, ausgedrückt mit irgendeinem Abstandsmaß. Ja, hier in unserem Fall haben wir ja keine Zentimeter oder Millimeter, sondern wir haben hier Volt als Abstandsmaß und dieses Maß zu einem anderen Symbol. Es gibt nur diese beiden hier. Das heißt, diese Distanz ist wesentlich größer wie diese Distanz, also entscheidet er sich für dieses Symbol hier. Ja? Das ist gleichbedeutend mit der Projektion hier her und mit dieser Entscheidungsschwelle hier, liegt es drüber oder liegt es drunter. Ja? Das ist gleichbedeutend. Ja? Warum? Wenn man das dann nach oben verschiebe, einen Satz von Thales, wenn Sie vielleicht noch kennen oder so, dann sehen Sie, dass der immer kleiner bleibt, als wie der, solange ich nicht hier diese Grenze hier überschreite. So, das heißt, ich mache hier, und zwar hier im Fall, wenn 1 gesendet wurde. Das heißt, das ist das, was wirklich gesendet wurde. Zum Beispiel hier wäre es auch eine richtige Entscheidung, hier sich für das 1 zu entscheiden. So, für bipolare Signalisierung sehen Sie hier die Theorie, das heißt unsere komplementäre Fehlerfunktion, gestalten wir aber im Wesentlichen hier, beim SLR abhängig und so, hier mit den Simulationen. Und Sie sehen, die Simulationen stimmen relativ gut mit der Theorie überein. Ja, das ist einmal sehr erfreulich, wenn hier die Simulationen ganz gut passen hier und mit der Theorie übereinstimmen. Das ist hier für Binary Phase Shift Keying hier, das heißt, genauer müsste man sein, hier für bipolar übertragen und muss man rauslöschen. Ja. So, ich habe für einen Punkt, habe ich das aufgezeichnet, hier für ein einziges gesendetes Bit, nämlich Bit 1 und die richtige Entscheidung. So, diesem Diagramm, werden wir auch ein paar andere Darstellungen kennen. Die Information, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit haben wir schon gesehen. Und wir zeichnen dieses Streudiagramm oder Scatterdiagramm. Ja, das heißt, ich habe hier meinen Wert 1, das ist das, was ich hier sende, meinen Wert minus 1, als Amplitudenwert, als Repräsentant des Erwartungswertes hier für meine Sendesignalamplitude. Ja. Jedes einzelne Bündchen hier repräsentiert ein Bit, ein gesendetes und auch empfangenes Bit. Hier sehe ich natürlich, die gesendeten Bits sind immer die Punkte, die Fixpunkte da und da. Die empfangenen, die können abweichen von dem. Ja, das heißt, ich habe nichts anderes gemacht, als eine Schleife eingefügt in die Simulation und werfe das immer wieder an, erzeuge mir mein Bit zufällig, erzeuge mir zufällig meine Störung, addiere die, da ich hier additives weißes falsches Rauschen vorausgesetzt habe, und entscheide dann. Dann nehme ich das nächste Bit, mache den Signal den gleichen Vorgang nochmal und entscheide. Ja? Ich habe es hier nur grafisch dargestellt. So, das heißt, alle diese Punkte, die Sie hier sehen, haben hier ein SNR in etwa von 10 dB. Ja? Wir wollen jetzt nur grob gute und schlechte Signalkonstellationen auseinanderhalten, ohne jetzt da genau auf die SNR einzugehen. So, das heißt, ich habe hier meine Entscheidungsgrenze. Die Entscheidungsgrenze ist genau hier festgelegt, nämlich der Nullwert hier. So, dieses blau schraffierte hier ist das Entscheidungsgebiet für 1. Das heißt, jedes Pünktchen, was in diesem Gebiet liegt, entscheide ich mich für eine 1. Jedes Pünktchen, was hier nicht liegt, liegt im Entscheidungsgebiet für eine 0. Ja? Das heißt, so könnte man sagen, schaut jetzt da mein Scatter-Diagramm aus. So, die Frage ist, welche von diesen Punkten hier sind jetzt falsche Bits? Das ist ja nichts anderes als die Spitze des empfangenen Vektors. Ja? Und eingezeichnet in die Entscheidungsgebiete. Das weiß man aber noch immer nicht, ob irgendein Pünktchen hier eine falsche oder eine richtige Entscheidung ist. Ja, das könnte zum Beispiel dieser Punkt hier eine richtige Entscheidung darstellen, wenn das Bit 0 gesendet wurde. Er könnte aber eine falsche Entscheidung darstellen, wenn dieses Bit hier, nämlich das 1-Bit, gesendet wurde. Naja, dieses wäre hier zum Beispiel für SNR 3 dB. Ja, das heißt, es clustert sich nicht mehr, gehen wir mal zurück, es clustert sich nicht mehr hier um die Sendepunkte hier herum, ja, um die, die ich hier als ideale Punkte hier voraussetze. Das heißt, es wird immer breiter gestreut hier. Ja, das heißt, es verschwindet hier sozusagen dieses Diagramm hier, wenn die Störung stärker wird. Ja. So, wenn die Störung sehr gering ist, dann clustert es sich immer mehr hier. Da drauf, ja. Bei diesem Diagramm hier, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bits hier übertragen wurde, nehmen wir mal an, was haben wir bis 10 hoch minus 4, haben wir gesehen, also 100.000 ist dann eine Zehnerpotenz ungefähr mehr, so als Austrahlen müsste man gesendet haben. Und wir sehen hier, ja, da behaupte ich einmal, dass kein einziger Fehler passiert. Ja. Jetzt ist kein einziger Punkt, der hier irgendwo am Rand vielleicht liegt, und dass ein Fehler genau da drinnen liegt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Das heißt, dass da von dem da irgendwo liegt oder da drinnen liegt, wenn sie so schön geclustert sind, ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Das heißt, ich würde einmal behaupten, hier, aufgrund der Reihenschau bei dem SNR, relativ gutes SNR hier, dass hier kein Fehler passiert ist. Ja? Das ist natürlich ein idealer Zustand. Ja? Schön weit auseinandergezogen, Entscheidungsgebiet, da oder in der Mitte drinnen und so weiter. So, die Simulationsergebnisse, ich habe hier da 1000 Werte gesehen, das sind bei für die 10 dB zum Beispiel, für unipolare, bipolare und orthogonale Signalisierung kann ich natürlich durch Auszählen der fehlerhaft empfangenen Bits zur Gesamtzahl der gesendeten Bits kann ich meine Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier natürlich angeben. So, zu dem, was ich vorher angedeutet habe, das müssen Sie ein bisschen genauer schauen. In dem Scatter-Diagramm zuvor war es nicht möglich herauszufinden, welche Punkte hier seinen Fehler produziert haben und welche eine richtige Entscheidung war. Ich habe mit der Simulation ein bisschen geschummelt. Ich habe sozusagen die Punkte zweimal dargestellt. Einmal so, wie sie wirklich auftreten, und dann habe ich noch einmal überzeichnet mit einer roten Farbe, welche falsch entschieden wurden. Ja, das heißt, wenn Sie genau schauen, gibt es da Punkte, und zwar ist das für unipolare Signalisierung. Ja, das heißt, da ist der richtige Wert und da ist der richtige Wert, also die ausgesendet wurden. Das heißt, die Entscheidungsschwelle liegt da irgendwo in der Mitte. Das heißt, da sind rote Punkte. Ja. Sie sehen da am Rand, sind keine roten Punkte da irgendwo. Ja, das heißt, da, das wäre zum Beispiel ein böser. Aber da am Rand ist relativ gut viele schwarze Punkte, da sind auch viele schwarze Punkte. Der Fehler oder die meisten Fehler passieren natürlich dort, wo die Entscheidungsgrenze liegt. Ja, also knapp drüber, knapp drunter ist auch verloren. Ja, das heißt, da ist am wahrscheinlichsten, dass dort die Fehler auftreten. Ja, das ist für unipolare Signalisierung, das heißt 1 und 0, das ich hier habe. So, in diesem Diagramm ist alles ein bisschen zusammengezeichnet. Das heißt, wir haben hier unipolare Signalisierung, wir haben hier das Scatter-Diagramm und wir haben hier die Amplitudendichten. Und zwar die Amplitudendichten hier in Bezug auf die Quadraturkomponente und darunter gezeichnet für die Inkomponente. Warum schaut diese Dichten so aus? Warum soll immer hier alles erklären? Ne? Denken wir mal nach. Warum sind die einmal prinzipiell nicht gleich? Jetzt rauschen sie nur dasselbe. Warum sind sie nicht gleich? Vorschläge. Noch eine Klärpause, ne? Dann schon ein bisschen Streichfehlen oder so. Dann mache ich einen Vorschlag. Warum? Schauen Sie das Scatter-Diagramm an, überlegen Sie, was ist unipolar, warum schauen die unterschiedlich einmal aus und warum schauen sie so aus? Müssen natürlich ein bisschen Fantasie aufbringen hier, es ist eine Simulation, es sind keine schönen gaußschen Kurven und so weiter. Ne? Zu wenig Werte sind.
In der Linksphase befinden sich die mehreren Werte, bis sie rechts verschoben von Null.
Die ist ja da. Die Infase. Das heißt, die Punkte befinden sich einmal weiter hier herüben. Damit ist auch die Partei das richtig. Warum befinden sie sich weiter herüben? Weil ich hier die unipolare Signalisierung mit 0 und 1 des Nutzamplituden habe und die Nutzamplituden die entsprechende Gleichante. Ja, wenn die Nutzamplitude natürlich 0 ist, dann habe ich natürlich keine Verschiebung hier der Gauss-Kurve, aber sehr wohl hier für das 1-Symbol. Das heißt, hier haben wir die beiden Kurven drinnen, 1-Symbol und 0-Symbol drinnen. Ja? Hier natürlich, in dieser Richtung liegt natürlich kein 0-Symbol. Ja? Daher sehe ich dort nur die Störung alleine. Und die Störung sollte natürlich hier eine schöne symmetrische Gauss-Kurve sein. Ja? Sie sehen hier den Mittelwert 0, also unverschobene Gauss-Kurve. Während hier haben Sie eindeutig einen Mittelwert drinnen. Ja? Das heißt, darum schauen die im Wesentlichen so aus, wie sie hier dargestellt sind. Ja, aufgrund der Simulation. Hier rot sehen Sie, das Rot gastet sich hier dort, wo die Entscheidungsgrenze ist. Ja. So, wie schaut das jetzt aus? Bipolar. SNR 10 dB. Bipolar ist sozusagen symmetrisch hier um die Entscheidungsschwelle. Und hier sind auch die Punkte, die fehlerhaft sind, rot eingezeichnet. Ja, das heißt, es sind da diese roten Punkte drinnen. Die Inphase-Komponente. So, wie schaut die Diagramme jetzt aus? Natürlich in Q-Richtung kann sich nichts ändern. Gleicher Sachverhalt, da habe ich ja keine Komponente. Hier sehen Sie schon ein bisschen schöner auseinandergezogen die beiden gaußschen Glockenkurven da drinnen. Ja? Und da sehen Sie da die roten Punkte, die diese hier ein bisschen Gas haben. So, Orthogonalübertragung heißt, ich habe hier einen legitimen Signalpunkt und ich habe hier einen legitimen Signalpunkt. Das heißt, die Differenz hier und die Entscheidungsgrenze liegt dann so drin. Ja, die Entscheidungsgrenze liegt so drinnen, das heißt, da treten die meisten roten Punkte auf. Ja, das heißt, hier wieder für 10 dB dargestellt, wieder in einem Diagramm zusammengezeichnet. Sie sehen hier plötzlich, verschiebt sich das auch nach oben und das natürlich nach rechts. Das ist der verantwortlich und da ist der verantwortlich für diese Verschiebung hier. Ja, also Amplitudendichten und hier das Scatter-Diagramm entsprechend dazu. So, jetzt machen wir eine kurze Pause.